Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag aus dem Studio des Slowakischen Rundfunks in Bratislava. Zum Programm von Radio Slowakei International begrüßen Sie Jana Hrbeková am Mikrofon sowie Abdelghani Arut am Mischpult. Heute wollen wir wie üblich zu Beginn des Wochenendes mit folgenden ausgewählten Beiträgen der letzten Tage zu Ihrer guten Laune beitragen. Internationales Bildungsprogramm Young Energy Europe in der Slowakei zum vierten Mal. Literaturjahr 2024 von Marian Hatala. Kai Zeisberg berichtet. 400 Jahre Bratislavaer Gipfel von Kerstin Jakubik. Wir wünschen Ihnen angenehmes Zuhören und gute Unterhaltung.
Radio Slowakei International.
Bereits zum vierten Mal wurde in der Slowakei von der Deutsch-Slowakischen Industrie- und Handelskammer AHK Slowakei dieses Jahr das internationale Bildungsprogramm Young Energy Europe organisiert. Die Teilnehmer des Programms, die sogenannten Energy Scouts, konnten in ihrer Firmen Projekte initiieren, die die jeweilige Energieeffizienz steigern, die Konkurrenzfähigkeit stärken oder zum Klimaschutz beitragen. Letzte Woche fand in der Residenz der Deutschen Botschaft in Bratislava eine feierliche Übergabe von Zertifikaten für die diesjährigen Energy Scouts statt. Das ganze Programm startete aber schon im März, sagt die Projektleiterin von der AHK Slowakei, Katarina Pauerova.
Ja, genau. Dieses Jahr haben wir mit der Schulung Young Energy Europe schon im Frühjahr begonnen und die Schulung beinhaltet 5 Tage. Und dann war es eine Phase, wo die Energy Scouts die Projekte vorbereitet haben und jetzt haben wir die Möglichkeit, sie zu ehren und ihnen feierlich die Zertifikate in der Residenz der Deutschen Botschaft zu übergeben.
Wir können unseren Hörern verraten, was für Projekte sind es. Es handelt sich um Innovationen oder Vorschläge in den Firmen, die Energie sparen sollten oder irgendwie anders zum besseren Umgang mit der Umwelt beitragen sollen?
Genau, es handelt sich immer um Projekte, die zum Beispiel Energie oder Ressourcen ersparen sollen oder die Umwelt schonen sollen. Manchmal sind es Projekte zur Abfalltrennung oder Abfallvermeidung. Momentan waren es zum Beispiel Projekte zur Installation der Photovoltaikanlagen. Das hatten wir bei 2 Teams von Energy Scouts. Nachhaltige Lösungen für die Wasserwirtschaft. Dann gab es ein sehr interessantes Projekt mit dem Thema Isolierung der Schmelzzone des Kuppelofens. Oder zum Beispiel, wir hatten da auch Schüler aus einer Mittelschule und diese Schüler hatten sich mit der Luftqualität auf den Schulen befasst und sie hatten so ein kleines Messgerät da gemacht, mit dem sie immer während der Stunde messen können, wie die Luftqualität ist und dieses kleine Gerät gibt ihnen die Informationen und Impulse, wann sie jetzt mal die Fenster öffnen sollen und wann es schon gereicht hat und so weiter. Das war sehr interessant.
Wer sind also diese, Sie nennen sie Energy Scouts, wer sind die Teilnehmer? Das sind Teams aus slowakischen Firmen, aber wie Sie jetzt gesagt haben, können das auch Teams aus Schulen sein, ja?
Also die Idee war, dass es Teams aus Firmen sind, dass es diese Young Professionals sind, die Jugendlichen, die Berufstätigen in den Firmen, die nicht so lange da sind, vielleicht so 2 Jahre, nicht so viele Erfahrungen haben, aber tolle Ideen haben. Und letztes Jahr haben wir das erste Mal gemacht und das hat sich uns sehr bewährt. Und dieses Jahr haben wir das auch gemacht und wir sind offen dafür, dass wir auch Schüler aus Mittelschulen genommen haben, die sehr aktiv sind, sehr kreativ sind und Lust haben.
Und wie verläuft das ganze Programm? Die Interessenten können sich bei Ihnen melden, dann haben Sie die Schulungen, wie Sie schon erwähnt haben, was alles erfahren Sie dort und wer hat die Vorträge oder wer schult Sie ein?
Also es verläuft so, dass ja, am Anfang zeigen sie Interesse, sie melden sich an. Es sind meistens Gruppen von 2 bis 5 Teilnehmern aus einem Unternehmen oder einer Schule. Und sie melden sich an und wir organisieren für sie 5-tägige Schulung. Diese Schulung ist aber geteilt meistens in 2 Monate. Und da sind verschiedene Themen, also Klimaschutz, Ressourceneffizienz, Energieeffizienz, Mobilität. Sie haben auch eine Schulung zu Präsentationstechniken. Und nach den Schulungen, die Schulungen sind sehr interaktiv, auch sehr praktisch, und nach den Schulungen kommt eine Phase, wo Sie ein Projekt ausarbeiten. Ein Projekt, welches sinnvoll für Ihr Unternehmen oder für die Schule ist. Und wenn dieses Projekt ausgearbeitet ist, dann präsentieren Sie es vor der Jury. Und wir sagen immer, dass alle Projekte sind sehr wichtig, alle Projekte sind für uns Gewinnerprojekte. Das Wichtigste ist, dass diese Projekte wirklich auch umgesetzt werden. Aber die Jury wählt die drei besten oder interessantesten Projekte aus. Meistens sind es Projekte, wo das größte Potenzial der Ersparung ist. Und die Jurymitglieder sind meistens unsere Dozenten. Und da haben wir unterschiedliche sehr gute Fachleute. Wir haben auch zwei Dozenten aus den Hochschulen, aber die meisten sind dann aus irgendwelchen Institutionen, Verbänden oder aus der Praxis.
Und zum Abschluss geben wir das Wort einem der heutigen teilnehmenden Teams, und zwar den drei Energy Scouts aus der Firma Knauf Insulation im mittelslowakischen Nová Baňa. Der Produktionsprozess der Firma, die Herstellung der Steinwolle für Wärmedämmungen, ist sehr energieintensiv. Marek Horniak erklärt, wie ihre Innovation den Energieaufwand senkt.
Unsere Aufgabe ist es, das Gestein zu schmelzen, es zu spalten und zu einem Dämmstoff zu verarbeiten. Dies verläuft in einem Kupolofen aus Stahl. Im Rahmen unseres Projekts schlugen wir vor, den Boden des Ofens zu isolieren und den Kühlteil vom Schmelzteil zu trennen. Somit wird Energie gespart.
Der zweite Energy Scout aus dem Team, Ivan Schupa, sagt, dass sie in der Firma schon Erfahrungen mit dem Programm Young Energy Europe haben.
Ein Kollege von uns nahm schon vorher daran teil und hat von diesem Programm erzählt. Daher haben wir uns dazu entschieden, dass auch wir die Zusammenarbeit mit der AHK Slowakei anknüpfen und unsere Idee vorstellen wollen.
Die drei Energy Scouts haben den Boden des Kupolofens mit dem eigenen, in der Firma produzierten Material isoliert, sagt der dritte von ihnen, Ivan Danisch.
Wir haben für die Isolierung vorwiegend unsere Steinwolle benutzt. Damit wir sie vor dem Entflammen schützen, haben wir sie mit mehreren feuerfesten Materialien aus Aluminiumsilikaten bedeckt. Auf diese Weise haben wir bereits einen unserer zwei Öfen isoliert. Dabei wurde einerseits viel Energie für das Schmelzen des Gesteins eingespart, andererseits kann man so die Zeit zwischen einzelnen Instandhaltungsarbeiten verlängern. Somit wollen wir uns im zweiten Teil unseres Projektes beschäftigen.
Geblättert. Er ist bei RSI kein Unbekannter, der slowakische Dichter, Schriftsteller und Literaturübersetzer, der sich unter anderem mit Hingabe den Büchern von Hermann Hesse widmet und der aktuell zu den Kulturstreikaktivisten gehört. Marian Hatala, willkommen im Studio.
Vielen lieben Dank.
Marian, wie geht's denn dem Kater Dorian G.? Also ich meine die real existierende Fellnase und das wunderbare Büchlein, das wir hier ja schon mal vorgestellt hatten.
Dem geht es nämlich an, ähnlich wie mir. Also danke der Nachfrage. Bei mir und bei dem Kater Dorian G. geht es in den letzten Wochen und Monaten drunter und drüber, also den Umständen entsprechend. Er kommentiert ja, wie ich, alles, was in der Wohnung geschieht, auch alles, was hinter der Tür geschieht.
Das werden wir noch vertiefen, denke ich mal. Aber die Bilder von unserer Kulturministerin auf der Burg hat der Kater noch nicht kommentiert.
Nein, nein.
Er hat doch guten Geschmack.
Ja, ja, viel, viel besseren als die als einige Wähler.
Naja, Katzen sind ja gut im Ignorieren. Also schauen wir mal, was ja, da ja, wird. Ja. Kommen wir mal auf dieses zurückliegende Jahr zurück. Vor allem interessiert mich erst einmal, was ist denn entstanden? Was war los bei dir am Schreibtisch? Gibt's neue eigene Veröffentlichungen oder neue Übersetzungsprojekte?
Also was mein literarisches Werken betrifft, da gibt es nicht viel zu melden. Leider Gottes, ich schreibe in letzter Zeit viel weniger als je zuvor, was seine Gründe hat, freilich aber davon sprechen wir später. Naja, zusammenfassend, Fertig übersetzt habe ich also nach dem Buch Jeans, nach dem Roman Jeans von Fatma Aydemir, auch ihren Debütroman Ellbogen. Der ist fertig gemacht und dem Verlag zur Verfügung gestellt. Gelungen ist es mir auch, die Übersetzung des Märchens Elfi und die großen Ferien zustande zu bringen. Das ist ein Büchlein, ein Märchen von unserem berühmten Mimen Milan Sladek, der seit der Okkupation im August 68 in Köln lebt und schafft. Und er hat diesem Projekt seine alten Illustrationen beigetragen und den Text hat Ute Maria Bernitzki verfasst. Und das ganze Büchlein ist dem Kunstexperten Franz Bodogerono gewidmet.
Aber dann kannst du nicht sagen, dass nichts geworden ist in diesem Jahr.
Das erscheint erst im März nächstes Jahr.
Doch, du hast dich selbst beschuldigt, du hättest nicht viel gemacht. Also, ja. Was gibt's denn noch?
Noch gibt es eine gewisse Plattform in Österreich. Sie heißt DWDD. Die Abkürzung bedeutet der Wert der Demokratie, also die Plattform für Grund-, Freiheits- und Menschenrechte. Und für diese schreibe ich ab und zu einen kulturpolitischen Artikel, ebenfalls für die literarischen Zeitschriften, wie etwa Rosum, Verstand, Fraktal, die in Bratislava erscheinen. Darüber hinaus auch für die Zeitschrift Listi, Blätter, die in Olmitz erscheint. Und dann gibt es noch ein paar Lesungen, einige Buchpräsentationen. Alles andere ist die Politik.
Die Politik hat sozusagen jetzt mal den Vorrang bekommen. Das ist in schwierigen Zeiten oft so. Jetzt hast du von deiner Arbeit erzählt, aber eben auch, dass du Aktivist bist in Sachen Kulturstreik in der Slowakei. Wenn die Müllabfuhr streikt, dann merkt man das sofort, weil es fängt an zu stinken und es sieht katastrophal überall aus. Oder wenn eine Autofabrik streikt, dann stehen die Bänder still und es entsteht ein enormer wirtschaftlicher Schaden für das Unternehmen erst einmal. Aber was passiert denn, wenn der Kultursektor streikt oder Streik androht? Wie stellt man sich das vor?
Wenn die Menschen, die sich kritisch äußern, die sich frei fühlen und politisch nachdenken, wenn die im Streik sind, was auch mein Fall ist, dann ist es sehr ernst zu nehmen. Und Gott sei Dank gibt es in der Slowakei die Bürgerplattform Offene Kultur. Nicht nur die, sondern auch zum Beispiel Antenne und andere Initiativen, die Massenproteste und Protestkundgebungen zusammentrommeln. Und ich bin immer dabei, in einigen Fällen sogar als auch einer der Mitveranstalter im orangen Oberteil.
Und mit Trillerpfeife.
Ja.
Tatsächlich. Ich bin da immer so skeptisch ein bisschen, weil ich habe da wirklich wenig Vorstellungen, was man konkret bewegen könnte.
Na, einiges haben wir schon angestoßen, einiges haben wir schon bewegt. Ich meine da die Gesamtstimmung im Lande. Es gibt Menschen, die sich anschließen, die sagen, es ist gruselig. Also die Geschehnisse und dieser Fuchtel von Robert Fico und seiner Kompanie ist also auf die lange Dauer geht das nicht. Also man muss gegen die Angriffe auf die Grundlage der Demokratie kämpfen, gegen die Methoden, die an den Regime vor der Wende erinnern.
Ich verstehe es so, ihr macht mit diesen Aktionen aufmerksam auf eine bestimmte Misere, die ihr wahrnehmt, aber ihr verweigert nicht eure eigene künstlerische oder publizistische Arbeit.
Ja, wir wollen darauf hinweisen, wir sind, wie der meiste Teil der Bevölkerung, wir sind auch beschäftigt. Wir lesen, wir ersetzen das, was der Staat nicht imstande ist zu machen.
Und das wollt ihr aber durch den Streik nicht verweigern. Nochmal, die Müllabfuhr streikt, dann wird kein Müll geholt. Der Intellektuelle streikt, dann wird kein Geist mehr produziert.
Ja, aber das ist eine Übergangsphase. Freilich. Von mir weiß man. Ich bin ein geduldeter Autor, der in Ungnade gefallen ist. So sieht das die Obrigkeit. Ich verdiene mein Geld sowieso. Es gibt noch andere Möglichkeiten und darüber hinaus, ich glaube nicht, dass diese rechtsnationalistische Regierung es schafft.
Das sind natürlich harte Worte und die Meinung von Marian Hatala zu dieser momentanen Situation in der Slowakei, im Kulturbereich insbesondere. Jetzt ist die große Frage, wie besinnlich kannst du denn sein in der Weihnachtszeit? Jetzt sind ja die Menschen immer dabei, eher auf dem Weihnachtsmarkt zu laufen, statt zu einer Demonstration. Und man singt also Lieder und ist immer ganz familiär und backt Kuchen und so weiter. Funktioniert das dann von der Stimmung her auch in dieser Situation, die dich ja offenbar auch ziemlich aufregt und mitnimmt?
Wir wollen die Plätze nicht räumen. Auch nicht vor Weihnachten. Das ist mein Bürgerrecht und meine Pflicht, in einem mitzuwirken, mein Bestes zu geben. Ja, freilich. Nun ist eine seltsame, eine andere Zeit. Also, ja, schon. Ich wünsche uns allen, ich wünsche meinen Mitbürgern frohes Weihnachten, ja, einen guten Rutsch ins neue Jahr und so weiter und so fort, wie auch immer, wie jedes Jahr. Und dass wir mit sich selbst und mit allen anderen in Frieden leben, ja. Wir stehen ja nahezu an der Schwelle des dritten Weltkrieges. Wahnsinn. Und alles geht uns an. Die Geschehnisse in der Ukraine, in Ungarn, hierzulande, das darf nicht vergessen werden, auch nicht einmal vor Weihnachten. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, liebe Leute, drängen Sie sich zum Lichte. Indirekt habe ich einen gewissen Friedrich Nietzsche zitiert mit dem Licht. Und er hat einmal gesagt, drängen Sie sich zum Lichte. Nicht etwa um besser zu glänzen, sondern um besser zu sehen.
Made in Slovakia.
Prešporské bajgle, požoní kifli, bratislavské rožky, Pressburger Beugel oder Pressburger Kipferl. Das sind nur einige der vielen Bezeichnungen für ein Gebäck, das heute aus der slowakischen Hauptstadt einfach nicht mehr wegzudenken ist. Die vielen unterschiedlichen Namen verweisen auf die multikulturelle Geschichte der Stadt. Und so ist das Pressburger Kipferl auch eins der Wahrzeichen von Bratislava und an vielen Orten, an Ständen, auf den Märkten oder auch in Kaffeehäusern erhältlich. Seit neuestem gibt es zu diesem legendären Backwerk sogar ein Buch mit dem Titel »Eine 400-jährige Legende – Die Geschichte der Pressburger Kipferl«. Herausgegeben hat es, wie sollte es anders sein, der Bürgerverein Pressburger Kipferl, der sich schon seit 14 Jahren intensiv mit der Geschichte dieser kleinen Leckerei befasst. Initiator des Projekts ist Chandor Papp Jr., der Gründer des Bürgervereins und Chefredakteur der gleichnamigen Internetseite.
Vor 14 Jahren gründeten wir unseren Verein Pressburger Kipferl. Wir erforschten und suchten alles Mögliche in historischen Zeitungen und Archiven und hatten dabei immer auch die Pressburger Kipferl im Hinterkopf. Dabei fanden wir viele wichtige und interessante Informationen und träumten davon, auch ein Buch darüber herauszugeben, und zwar zusammen mit meinen Kollegen Jan Wehnanek, Julius Zmoraj und Peter Janowicek. In diesen 14 Jahren haben wir so viel Material zusammengetragen, dass es schließlich für ein Buch reichte. Zuerst erschien die ungarische Version, bei der ich selbst der Autor war. Danach erarbeiteten wir die ganze Geschichte noch einmal auf Slowakisch. Die Texte wurden übersetzt, umgearbeitet und durch neue Informationen ergänzt, und nun freuen wir uns sehr, dass das slowakische Buch rechtzeitig für den Weihnachtsmarkt fertig geworden ist.
Einer der Mitautoren des Buchs ist auch Peter Janowicek, der Chefredakteur des deutschen Webportals Pressburger Kipferl. Er verrät uns auch, was man im neuen Buch alles finden kann.
Im Buch eine 400-jährige Legende. Die Geschichte der Pressburger Kipferl finden wir einerseits die Geschichte des historischen Backhandwerks. Selbstverständlich ist diese nicht vollständig, denn da hätten wir ein noch viel dickeres Buch herausbringen müssen. Weiter geht es in unserer Publikation natürlich um die Pressburger Kipferl, selbst als Symbol der Stadt. Selbstverständlich findet man im Buch historische Rezepte für dieses Gebäck, aber auch ein aktuelles von einer Bäckerei, die unserer Ansicht nach die besten Pressburger Kipferl anbietet.
Außerdem gibt es da jede Menge Illustrationen und Bilder, von denen viele zum ersten Mal veröffentlicht wurden. In der Anlage gibt es zudem viele übersetzte Artikel aus alten Zeitungen, in denen es um die Pressburger Kipferl geht. Interessant sind zudem die abgebildeten alten Postkarten aus der Sammlung des Historikers Julius Zmorre, auf denen die Pressburger Kipferl angepriesen werden. Da heißt es beispielsweise: Kommst du nach Osten, kommst du nach Westen, sind Schöpachs, Pozsona, Mohn- und Nussbeugel die allerbesten. Im Buch wird somit umfassend belegt, dass die Pressburger Kipferl lange Zeit einen festen Bestandteil der hiesigen Backkunst bildeten. Erst nach dem Jahr 1949, als die letzte private Bäckerei der Stadt verschwand, verschwanden auch die Kipferl aus dem öffentlichen Raum und gerieten in den darauffolgenden 40 Jahren fast vollkommen in Vergessenheit, bis sie schließlich wiederentdeckt wurden. Auch von Julius Zmorre.
Im Grunde erst Ende der 1980er Jahre bzw. 1990 im Januar wurde dank des Bratislava Abendblatts und seiner etwas reißerischen Artikelserie wieder Interesse an den Pressburger Kipferl geweckt. Man sprach wieder über sie und sie wurden auch wieder gebacken. Durch die Artikelserie entstand sogar eine Art Legende. Demnach wurden die Pressburger Kipferl zum ersten Mal im Jahr 1785 am Nikolaustag vom Bäcker Scheuermann gebacken und in seiner Auslage feilgeboten. Zuerst wussten wir nicht, woher diese Information stammte. Trotzdem wurde sie 30 Jahre lang anstandslos überall übernommen. Wenn man also etwas über Pressburger Kipferl las, so fand man überall genau diese Information. Erst als wir intensiver forschten, fanden wir heraus, dass es sich um erfundene Angaben handelt. Wir haben sogar die Quelle entdeckt, und zwar den Bäcker Kastner, der diese Legende 1940 bei einem Interview erstmals in Umlauf brachte.
Bei seinen Recherchen konnte Zmorre diese Legende nun aber umfassend widerlegen, was er auch im Buch beschreibt. Die ältesten Dokumente, in denen er eine Erwähnung des bewussten Backwerks finden konnte, stammen dabei bereits aus dem Jahr 1599. Es gibt aber auch Hinweise auf ältere Dokumente, die jedoch bislang nicht gefunden wurden. Zmorre stieß aber in den Archiven auch auf viele weitere kuriose Fakten rund um das Kipferl und enthüllte dabei auch so manches Geheimnis. So interessierte ihn beispielsweise, wie die Pressburger Bäcker im 19. Jahrhundert ihre Produkte bis nach Amerika liefern konnten, ohne dass sich ihre Kunden dort die Zähne an den Kipferln ausbissen.
Wenn man das mal zusammenrechnet, so dauerte es mindestens eine Woche bis 10 Tage, die Ware überhaupt erst einmal bis nach Hamburg zum Hafen zu schaffen. Dann musste sie ja noch über den Atlantik, und so dauerte es mindestens einen Monat, bis die Leute dort die Kipferl essen konnten. Trotzdem kamen sie immer frisch und lecker an. Das ließ mir keine Ruhe, und ich wollte unbedingt wissen, welches Wunder da vollbracht wurde. Schließlich fanden wir heraus, dass es ganz simpel war. Die alten Bäckermeister fügten den Kipferl einfach Glycerin bei, und so blieben sie schön geschmeidig und weich.
Um die wiederentdeckte Popularität der Pressburger Kipferl machte sich neben der Serie von Zeitungsartikeln vor allem ein Mann verdient, Bäckermeister Wojciech Szemes, auch liebevoll Onkel Béla genannt, dem das aktuelle Buch über die Geschichte dieses Gebäcks gewidmet ist. Als er von diesen Kipferln erfuhr, machte er es sich zur Aufgabe, sie wieder zu ihrem alten Ruhm zurückzuführen. Dies gelang ihm unter anderem auch dadurch, dass er einen alljährlichen Backwettbewerb organisierte, bei dem das jeweils beste Pressburger Kipferl gekürt wurde. Da unter der Bezeichnung aber auch viel minderwertige Backwaren verkauft wurden, setzte er einen Standard für das Kipferl durch und ließ es als garantierte traditionelle Spezialität der EU registrieren. In seinen 18 Jahren als Zechmeister der Bäcker und Konditoren bildete er über 1200 Bäcker und 170 Bäckermeister aus, unter ihnen auch Jan Schimunek, der mit seinem Backwarenbetrieb Fantastico ebenfalls zertifizierte Pressburger Nuss- und Mohnkipferl herstellt. Deshalb fragten wir ihn, was denn nun eigentlich das Erfolgsgeheimnis der Pressburger Kipferl ist.
Ich würde das nicht als Geheimnis bezeichnen, sondern eher als eine ehrliche Einstellung. Das Rezept für Pressburger Kipferl ist schließlich für jedermann öffentlich zugänglich. Selbst in diesem Buch kann man zum Beispiel auch unser Rezept finden. Das Erfolgsgeheimnis, wenn wir es so nennen wollen, beruht meiner Meinung nach auf ehrlicher Handwerksarbeit, bei der beste Zutaten verwendet werden. Und man muss auf sich selbst sein Herz einbringen. Dann funktioniert es.
Und dies scheinbar mit Erfolg, denn seine Bäckerei beliefert nicht nur zahlreiche Geschäfte und Cafés in der Slowakei, sondern auch im Ausland. Wenn Sie also an dieser Spezialität aus Bratislava interessiert sind, wenden Sie sich gerne an ihn. Oder versuchen Sie es selbst, vielleicht im Rahmen der Weihnachtsbäckerei. Rezepte finden Sie garantiert auch im Internet. Ob es die richtigen sind, erkennen Sie daran, dass folgende Bedingungen erfüllt sind. Die Pressburger Kipferl müssen von Hand und ohne Zusatzstoffe angefertigt werden. Sie enthalten als Füllung nur Nüsse oder Mohn, wobei die Füllung mindestens 50 und maximal 60% des Gebäcks ausmachen muss. Das Kipferl mit Mohnfüllung wird dabei zu einem Hufeisen geformt, das mit Nussfüllung wie der Buchstabe C. Die Oberfläche des Kipferl muss am Ende glänzend und marmoriert sein. Na, läuft Ihnen schon das Wasser im Mund zusammen?
Und das war alles von uns für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Durch die heutige Sendung begleitete Sie Jana Hrbekova und für den guten Ton sorgte Abdelghani Arut. Wir danken Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünschen noch einen schönen Samstag. Do poczucia. Auf Wiederhören.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, derzeit führen wir eine Online-Umfrage durch, um von Ihnen mehr darüber zu erfahren, wie Sie uns technisch empfangen und inhaltlich wahrnehmen. Die Umfrageergebnisse werden in anonymisierter Form ausgewertet. Wir sammeln keine persönlichen Daten. Die Beantwortung der Fragen dauert circa 5 Minuten. Über Ihre Mithilfe würden wir uns freuen, denn wir wollen auch weiterhin für Sie die Slowakei in aller Welt bekannt machen. Bitte besuchen Sie hierfür unsere Webseite unter https://deresi.rtvs.sk/projekte/umfrage. Vielen Dank.
Nás viac nedelia, veď ten čas spojil nás, spojil všetkých ako nikdy. Nech je tak, nie len keď svet spíš.